Johannesbrief, und zwar von Vers 1 ab bis Vers 6. Wir kommen nun zum zweiten Brief des Johannes. Und diese Briefe des Johannes haben etwas ganz Besonderes in sich. Und zwar werden wir hineingeführt in die Grundelemente der Wahrheit Gottes im ersten Brief, aber auch in verschiedenen Richtungen ermahnt zu werden, aber auch die tieferen Zusammenhänge zu erkennen, in denen sich Wiedergeborene bewegen. In unserem Leben kommt es einfach darauf an, dass wir Christus im Glauben erfassen und in unsere Herzen aufnehmen. Christus wird nicht durch Diskussion empfangen, sondern durch Aufnahme in Bereitschaft mit unseren Herzen. Und es ist ein köstlich Ding, Jesus zu besitzen, der uns nun durch oder vermittels seines Geistes hineinführt in die Gemeinschaft seines Wortes. Und gerade die Johannesbriefe drücken etwas ganz Besonderes von der Innigkeit der Liebe Gottes, wie Gott durch sein Wort zu uns Menschen, zu solchen, die Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, redet. Und dieses Reden vernimmt nur der in dieser besonderen Weise, der seinen Geist hat. Und das ist wunderbar, dass die Gemeinschaft nicht eine allgemeine ist, nicht eine Gemeinschaft mit der Welt. Und Jesus will uns immer mehr umgestalten in sein Bild, denn die Eigenschaft Gottes ist, uns zu verändern. Eine Veränderung herbeizuführen, um uns ihn ähnlicher werden zu lassen, Christus. Wenn wir sagen, Christus in euch, ist sein Geist gemeint, der verbunden ist mit den vorausgegangenen Geschehnissen, der Annahme Jesu im Glauben, der Wiedergeburt und des Empfanges seines Geistes. Hier wird nun im zweiten Brief durch Johannes gesagt, der Älteste. Wir wissen, dass Johannes ganz besonders bekannterweise sicherlich ein Ältester war. Denn er stand der Gemeinde zu Jerusalem vor. Und als ein solcher zeigt er sich auch hier als Schreiber des Briefes. Und zwar wird hier gesagt, der auserwählten Frau. Urtextlich heißt es Herrin. Griechisch im Grundtext Kyria, abgeleitet von Kyrios, Herr. Es ist über diese Frau schon viel gerätselt worden. Wir brauchen nicht in spektakuläre Mutmaßungen uns ergehen zu lassen, aber es ist doch eine interessante Abfolge. Zunächst muss es eine Tante gewesen sein vom Johannes. Und das geht klar aus dem letzten Vers hervor. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also war auch die Frau Zebedäus eine Schwester in Christo. Sie war auserwählt in ihm. Und er ist sozusagen hier im Briefe gefunden, an seine Tante zu schreiben. Diese Tante hat aber etwas auf sich. Sie muss eine besondere menschliche Funktion gehabt haben. Sie hat wahrscheinlich viele Leute um sich gehabt, in dieser Umgebung sie eine gewisse Herrschaftsrolle spielte. Wahrscheinlich menschlich gesehen. Es muss eine Frau gewesen sein mit einer Führungseigenschaft positiver Art. Diese Frau hat auch Kinder. Und Paulus hat ein bestimmtes Verlangen, mit ihr in Gemeinschaft zu sein, nicht wegen des blutlichen Verwandtschaftsgrades, aber durch das Blut Jesu verbunden. Deshalb sagt er auch in Vers 12, da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Er sagt nicht eure Freude, wie der Herr sagt, sondern unsere. Er hat also Teil, er ist ein Teilhaber dieser Gemeinschaft, des Gespräches mit dieser Frau, mit dieser Herrin, mit dieser Kyria. Es ist interessant, in welch einem Verhältnis er auch zu ihr geistlich steht. Dieser Älteste schreibt also dieser auserwählten Frau und ihren Kindern, von denen er sagt, die ich liebe in der Wahrheit. Nicht die ich liebe durch blutliche Verwandtschaft, sondern durch die Wahrheit seines Wortes. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Damit wird offenbar, dass hier die Gemeinschaft der Wahrheit, dargestellt in der Gemeinschaft seiner Leiden, der Leiden des Christus, hier solche erkannt werden. Um nun der Wahrheit willen, die in uns bleibt, interessante Mitteilung. Er sagt nicht die Wahrheit, die in uns ist. Er geht weiter, die in uns bleibt. Wer die Wahrheit des Christus erfasst hat, wird in der Wahrheit wandeln. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, werden wir in der Wahrheit bleiben. Wandeln wir nicht in der Wahrheit, werden wir nicht bleibend in ihr gefunden werden. Ganz einfache Sache. Wer in der Wahrheit Christi gefunden werden will, wird die Wahrheit suchen und wird darin wandeln. Unser Wandel hat zu sein in der Wahrheit Gottes. Und weil der Wandel Gottes im Lichte geschieht, haben wir alles zu meiden, was Dunkelheit, Finsternis, Schatten ist. Schattengängerei hat in der Nachfolge Jesu keinen Platz. Schattenspielerei ist eine Angelegenheit, in der der Feind bis zu einem bestimmten Grade mitwirkt. Denn alles das, was in der Wahrheit des Christus gefunden ist, steht außerhalb der Relationen Schatten. Denn Schatten ist das Vorfeld der Finsternis. Schatten gibt es nur dort, wo Finsternis ist. Nicht wahr? Aber auch dort, wo Licht ist, wenn das Licht in die Finsternis scheint, gibt es Schatten. Es ist interessant, dass dann, wenn Licht leuchtet in einem dunklen Raum, wir solche sind, die Schatten werfen. Das heißt, der Schatten ist ein Abbild der Dunkelheit und wir stehen zwischen dem Licht und der Finsternis. Wir sind die Gegenstände, die Schatten verursachen. Von Gott wird gesagt, dass bei ihm keine Veränderung ist. Noch nicht einmal der Schatten eines Wechsels, Jakobusbrief. Bei uns gibt es freilich Veränderung. War gestern in Dichtelbach, da haben wir reichlich über die Veränderung gesprochen. Christus ist der Fels, er ist bleibend. Und alles das, was an uns gesehen wird, ist veränderlich. Nicht wahr? Wir kommen durch Veränderung in die Welt und wir gehen unablässig durch Veränderungen durchs Leben und scheiden durch Veränderung aus dieser Welt. Wir sind dauernd in einem Bezug der Veränderung. Als ich noch nicht zum Herrn Jesus gekommen war mit meinen Sünden, da sagte meine Mutter zu mir mal, du musst dich verändern. Daraus meint sie, dass ich zu Christus kommen soll, ich soll mich verändern. Jesus ist der, der in uns Veränderung schafft zu ihm hin. Das ist ja der Weg der Bekehrung, der Umkehr, Veränderung zu ihm. Weil der Herr Jesus nicht gesündigt hat, braucht er sich auch nicht zu bekehren. Ich möchte wissen, von was. Deshalb ist in ihm keine Veränderung, weil auch in ihm keine Sünde ist. Deshalb haben wir Schattierungen, Veränderungen, dort, wo Sünde ist. Nämlich das sind wir. Aber wir danken unserem Herrn, der uns durch das Werk des Kreuzes von Golgatha herausgelöst hat aus dem Zustand der Veränderung und hat uns eine Verheißung gegeben. Die Verheißung des Felsens Christus. Und wir brauchen nicht erst im Jenseits auf diesen Felsen zu hoffen. Er ist uns hier gegeben. Hier, jetzt schon. Wenn wir uns verändern zu ihm hin, indem wir unsere Füße auf den Boden der Verheißung stellen, wie einstmals Israel durch die Wüstenwanderung ins Ziel des verheißenen Landes Kanaan kam und da wurde dem einen Mann Gottes gesagt, zieh deine Schuhe aus, denn das Land, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Jawohl, sie mussten die Schuhe ausziehen, damit er Berührung bekam mit der Erde, die Gott heilig gesprochen hat. Land der Verheißung. Da sollte kein Leder mehr uns trennen von der Verheißung. Wer auf Christus aufgebaut hat, es soll nicht noch eine Zwischenlagerung, eine Isolation haben. Uns isoliert nichts von Christus, aber auch gar nichts. Wir sind verbunden in ihm und Christus in uns und deshalb Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, so viele durch Vergebung ihrer Sünden, Gemeinschaft des Blutes unseres Herrn haben. Das ist ein Akt der Gnade. Errettung wird jedem zuteil, der die Gnade von Gott empfängt. Diese Gnade empfängt jeder, der sich ausstreckt, Christus im Herzen zu besitzen. Also kann's jeder. Wir sollen Acht haben aufeinander, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide, steht geschrieben. Das ist aber zu Kindern des Lichts gesagt. Wir sollen aufeinander Acht haben, dass niemand zurückbleibt, heißt das. Damit niemand gesehen wird, der im Schatten läuft. Wer sich im Schatten bewegt, lebt und läuft ebenso an der Himmelssphäre der Gemeinde Jesu, auch der örtlichen Gemeinde. Wir wissen, dass solches gefährlich ist, weil es Gratgängerei ist. Und wenn wir schon nicht im Lichte wandeln, sondern im Dunkeln, dann wissen wir, dass um uns lauter Gefahren sind und wir können abgleiten. Wir haben die größte Sicherheit, wenn wir bei ihm sind. Das heißt, wenn wir in der Wahrheit wandeln. Das heißt im Licht. Dann werden wir bewahrt durch Christus, unserem Herrn. Und wir entziehen uns seiner göttlichen Sicherheit, je mehr wir uns aus dem Lichte herausbegeben. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir das so recht verstehen. Diese Wahrheit von Vers 2, die in uns bleibt. Hier wird von Kindern Gottes geredet. Und mit uns sein wird in 14 Tagen, nein, in Ewigkeit, sagt Gottes Wort hier. Bis in die Ewigkeit wird die Gnade mit uns sein, die Wahrheit mit uns sein in Gnaden. Wir sind Kinder der Gnade. Das heißt, diese Wahrheit haben wir empfangen, ohne etwas dafür bezahlt zu haben. Kein nix Moneten, nix gar nichts. Die Gnadenerweisung Gottes ist etwas, der sich beschenken lässt, ohne es verdient zu haben. Das ist Gnade, kann jeder empfangen. Weil sie von Gott her reichlich über uns ausgegossen worden ist. Christus will neues Leben in uns schaffen und die Frage an uns ist, ob wir dem Herrn gestatten, uns in sein Reich, in das Reich der Liebe Gottes fallen und ziehen zu lassen. Wenn wir uns selbst lenken, entziehen wir uns der Führung Gottes. Unterstellen wir uns der Führung des Herrn, geben wir unsere eigene Lebensführung auf. Und das zeichnet ein Kind Gottes im Licht aus. Diese Wahrheit wird bleiben bis in die Ewigkeit. Und dann sagt er wunderbar an diese auserwählte Frau mit ihren Kindern, es wird mit euch sein Gnade. Es wird mit euch sein Gnade. Ohne Gnade hätten wir keine Möglichkeit, vor Gott Erhörung zu finden. Weil die in uns wohnende Sünde von Adam uns so abstrakt von Gott trennt, dass keine Möglichkeit der Gemeinschaft gegeben war. Es war eine tiefe Kluft zwischen Gott und uns. Und hier sehen wir die Liebe Gottes durch Jesus, der vom Himmel herabgekommen ist, um nun diese Kluft zu überbrücken. Christus ist Brücke zwischen Gott und uns geworden, infolge seines Erlösungswerkes vom Kreuz. Wunderbar, was Jesus für uns getan hat. Es ist notwendig, dass wir an ihn glauben, denn Christus will uns aus dem Zustand des leiblich-fleischlichen herausführen und gleichsam in seine Gemeinschaft nehmen. Es ist die Gemeinschaft der Wahrheit. Und deshalb sind nur solche vor Gott beständig, die in dieser Wahrheit des Christus gefunden werden. Letztlich deutet diese Wahrheit auf Christus hin. Wir selbst sind von Natur aus sehr unwahr. Ich möchte das hier sagen, und zwar zur Ehre Gottes, der in uns Wahrheit schaffen will, weil er in unsere Herzen einziehen will, in Fülle. Mit uns soll sein, es wird mit euch sein, Gnade. Das nächste ist Barmherzigkeit. Das sind so Dinge, die Gott auch uns geheißen hat, barmherzig zu sein, einer mit dem anderen. Und weil Gott uns mit hineingenommen und mit hineingestellt hat in die Reichsgottesgeschichte, will er uns benutzen in der Arbeit seines Reiches. Und darin erkennen wir auch unseren Auftrag, den wir vom Herrn her haben. Nämlich, dass Gott jeden Einzelnen dazu bestimmt hat, Glied an seinem Leibe, an dem Leibe des Christus zu sein, tätig. Und der Herr Jesus hat für jeden Zeugnisarbeit in Fülle. Wenn wir also keine Zeugen sind, ist offenbar geworden, dass wir uns dem Zeugendienst oder dem Zeugnisdienst entzogen haben. Der Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und der Herr Jesus will uns heiligen durch Wahrheit. Er will uns treu machen in diesem Zeugnis, weil er der treue Zeuge ist. Und das dritte ist Friede mit oder Friede von Gott. Der Mensch sucht in seinem Tiefsten und im Tiefsten seines Herzens aller Wege nach Frieden. Und zwar deshalb, das, was ich suche, besitze ich nicht. Das ist ganz einfach. Wenn unsere Herzen erfüllt sind mit einem Wunschkonzert nach den einen oder anderen vergänglichen Ding, dann ist es offenbar, dass wir es nicht haben. Wenn ich mir ein Auto wünsche, dann werde ich mir das nur wünschen, wenn ich noch keins habe. Ist klar, wenn ich eins habe, ich brauche nicht zwei, ich kann nur mal eins sitzen. Nun, so ist es auch in den Dingen mit Christus, dass der Herr Jesus uns Frieden gibt, und zwar ist dieser Friede von Gott. Die Menschen sind in der Lage, auch Frieden zu exportieren, zu erzeugen und weiterzureichen. Aber das ist ein Friede, der letztlich nur im Krieg gefunden wird, wenn er außerhalb Gottes geschieht. Denn jedes Leben außerhalb Gottes ist ein Zustand von akutem Krieg, totalem Krieg. Ob das der Mensch erfasst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber alles, was außerhalb der Relationen der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus geschieht, ist Krieg gegen Gott von uns her. Einfach deshalb, weil uns der Bösewicht in diese Kriegshorden Satans mit eingereiht hat durch den Gehorsam zur Sünde. Und jede Sünde steht im harten Konfront gegen Gott. Und deshalb die Versöhnung, die Christus getan hat am Kreuz, mit dem Aufruf all derer, die Christus bezeugen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist der Dienst der Versöhnung, den Christus getan hat, mit der Zielsetzung, Frieden in die Herzen der Menschen gelangen zu lassen. Aber nicht in anderen, sondern zuerst an uns, die wir sein Wort hören. Der Jesus möchte dieses Wort des Friedens an viele Herzen richten. Das ist der Auftrag der Sendung Jesu gewesen, dass viele dieses Wort vom Kreuz erfassen und hören und aufnehmen, damit viele Menschen in den Genuss göttlichen Friedens kommen. Dieser Friede Gottes ruht, der bleibt, der ist beständig. Warum? Weil auf dem Felsen Christus geschieht. Weil Christus unser Fels ist, auf dem wir dann stehen, und weil dieser Friede beständig ist. Wenn Menschen Frieden machen, dann dauert es für gewöhnlich nicht lange, dann reden sie vom Krieg. Es wird wohl wieder mal einen Krieg geben, sagen sie. Warum denn? Weil es ein Friede ist, den Menschen machen. Der hat keine Dauer und da ist ununterbrochen Unterschwelligkeit zu finden. Man weiß nie, wann es losgeht, nicht wahr? Das ist nicht nur hinten in Vietnam so, das ist in jedem einzelnen Herzen. Und die Ursache des Unfriedens ist die Sünde, nicht der Amerikaner, auch nicht der Russe, sondern die Sünde, die in unserem Leibe streitet. Und alles, was nicht versöhnt ist durch des Lammes Blut, liegt im Widerstreit, im Kampf, im Krieg gegen Gott. Und das ist Krieg. Unversöhnt zu sein mit Christus. Und deshalb will der Herr uns überführen von diesen Dingen, dass wir nur und ausschließlich und allein dann dem Frieden dienen, wenn wir uns dem Herrn Jesus übergeben, weil dann dem Feind, der Krieg anzettelt, wir ihm entzogen sind als ein Werkzeug des Krieges. Solange der Mensch sucht, Frieden zu haben ohne Christus, gibt es immer furchtbare Katastrophen hinterher. Das hat auch der Hitler versucht. Der hat viel vom Frieden geredet, aber das Ende seines Friedens war Krieg. Wir wissen, dass auch die Völker des Ostens und des Westens schon viel von Frieden geredet haben, und sie alle haben viel Krieg gemacht. In Friedenszeiten wird auch ein sozialistisches Land wie die Tschechoslowakei überfallen, sind ja Friedensgesten, nicht wahr, solch ein Überfall. Nun, das kann nur jemand glauben, der nicht ganz normal ist. Die wir den Frieden Gottes kennen, wissen genau, was los ist. Aber auch in sogenannten kapitalistischen Ländern überfällt man den Nächsten, wenn man meint, sei was dabei herauszuholen. Das ist der Mensch der Sünde, und da gibt es keine Ausnahmen, denn wir alle sind im tiefsten Wesen unseres Fleisches, des Leibes, Egoisten, durch und durch. Und da ist keiner, der das Gottes sucht, auch nicht einer. Das bestätigt Gottes Wort. Und deshalb müssen wir uns von Christus überwältigen lassen, um in die Gemeinschaft des Friedens zu kommen. Es gibt keinen anderen Frieden als den, den Christus vermittelt, von dem er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Damit wird offenbar, dass der Herr Jesus denen, denen er den Frieden gegeben hat, nicht übermorgen wieder entzieht. Er sagt, meinen Frieden lasse ich euch. Er nimmt ihn nicht wieder weg, wie das bei Menschen ist. Nicht wahr, wenn man der Tschechoslowakei Freiheit gegeben hat, dann kann es sein, das andere Jahr kommt einer und nimmt es wieder weg. Es ist wieder mal eine Besetzung fällig. So war es auch in der Hitlerzeit. Nicht wahr, er hat einen Vertrag mit der Tschechoslowakei gemacht und anderthalb Jahre später hat er sie überfallen. Das ist der menschliche Frieden. Aber von diesem Frieden möchten wir nichts haben. Er ist teuflisch. Wir wollen den Frieden Gottes und er allein vermag uns in seiner Gegenwart finden zu lassen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, weil er von Gott kommt. Und jetzt werden die Personen genannt, von denen dieser Friede oder die Gnade, die Barmherzigkeit und der Friede gegeben wird. Und zuerst wird der Vater genannt, der Vater im Himmel und von dem Sohne Jesus Christus, von dem Herrn Jesu Christus, dem Sohne des Vaters. Damit keine Verwechslungen auftreten. Wir haben zwei Väter in uns. Der erste Vater heißt Zeuge. Wir sind schöpferisch gezeugt, von der Schöpfung her durch Gott. Und wir haben eine Umfunktionierung, eine politische Umfunktionierung erfahren durch den Vater der Lüge, den Versucher im Garten Eden, und das hat uns alle das Genick gebrochen, nicht wahr? Und deshalb können wir mit dem Kram, der uns ohne dies den Tod gebracht hat, nicht wieder auf diesem Fundament aufbauen. Auch dieses Fundament wird im Worte Gottes Fels genannt, und zwar in 5. Mose Kapitel 32, Da heißt es denn nicht, wie unser Fels ist ihr Fels. Also ist der ihr Fels auch ein Fels. Nur mit dem Unterschied, dass er furchtbar morsch ist. Der fällt schon auseinander, wenn es regnet. Und wenn wir auf einen solchen Felsen aufbauen, ist klar, was dabei für dummes Zeug rauskommt, nämlich Krieg. Wir wissen, dass der Herr Jesus den Krieg überwunden hat, den Streit in unseren Herzen durch Frieden. Deshalb lassen wir uns vom Herrn Jesus führen und nicht von Menschen. Wir vertrauen hier nicht Menschen, sondern seinem Wort. Die Bibel ist Gottes Wort und wenn wir seinem Wort glauben, glauben wir Gott und nicht Menschen. Gott hat Menschen dazu benutzt, das Wort Gottes schreiben zu lassen, aber das Wort Gottes ist von Gott. Denn es ist inspiriert durch den Geist Gottes. Und dieser Frieden, diese Barmherzigkeit und Gnade kommt vom Vater, der Lichter, und von dem Herrn Jesu Christi, dem Sohne des Vaters. Und zwar wird hier die Eigenschaft in Person genannt, Wahrheit und Liebe. Gott ist Wahrheit und Liebe. Und wenn in ihm schon Wahrheit ist, dann wissen wir, dass nirgends so viel gelogen und geschwindelt wird, wie um die Geschehnisse eines Krieges. Da wird furchtbar heruntergelogen. Da kann man also mit allen Mitteln arbeiten, die es nur gibt, die sind da erlaubt. Mit der einzigen Zielsetzung, dahin zu kommen, wo der Mensch will. Aber bei Gott ist Wahrheit um seines Namens willen und es handelt sich bei ihm um den Gott der Liebe. Er liebt uns Menschen und will nicht den Tod des Sünders. Das ist die Liebe. Ich freute mich sehr, Vers 4, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandeln gefunden habe. Das ist ein echtes Zeichen der Gotteskindschaft, dass wir uns auch darüber freuen, wenn andere klar in der Wahrheit des Wortes gefunden werden. Das ist heute so selten, auch in den Gemeinden. Ich glaube, unsere Gemeinden sind geprägt von einem Mischgeist sonderlicher Art. Und zwar ist es ein Abweichen von Gott, indem jeder meint, Gottes Wort auslegen zu können, wie es gerade für ihn so das Rechte wäre. Und dabei lässt man immer noch so ein kleines Türchen, um da irgendwo noch in privat sich zurückziehen zu können. Alles solches erlaubt Gott nicht. Das wird benutzt, um das Eigenleben zu gestalten, interessant zu machen. Aber das ist nur dort so, wo Christus nicht das Haupt in unseren Herzen erfasst hat. So ist es auch in der Lehre. Gott erlaubt uns nicht, nebenbei noch ein klein wenig zu sabbatieren. Gott erlaubt uns nicht, nebenbei noch ein klein wenig das All zu versöhnen. Wenn wir von dem hören, was Gott alles mit sich versöhnt hat, redet Gott ausschließlich von dem, was er versöhnt hat und nicht das, was er nicht versöhnt hat. Das müssen wir fair unterscheiden. Die Bibel lehrt nicht, dass das Banngut versöhnt ist, sondern nur das Versöhnte, und zwar alles, was versöhnt ist. Das ist Lehre der Bibel, nicht der Teufel versöhnt ist. Freuen wir uns, wenn Menschen zu Jesus kommen, dann sind wir selbst in der Wahrheit wandelnd gefunden. Warum? Weil es solche sind, die zu dieser Familie der Erretteten und Kinder Gottes zählen, und wir freuen uns über solche, die Erlösung gefunden haben durch das Blut des Lammes. Das macht diese Familie der Kinder Gottes aus. Wenn es nun heißt, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben, das heißt, das Gebot ist, in der Wahrheit zu wandeln. Das ist das Gebot des Vaters. Er hat uns nicht mehr das Gesetz gegeben, denn das Gesetz ist beendet durch die Erscheinung Christi Jesu vom Himmel her. Und damit hat uns Gott ein neues Gebot gegeben, das ist das Gebot der Liebe. Der Liebe Jesu, nicht unsere Liebe. Aber darin sind wir eingeschlossen, dass wir Christus lieben und dann einander, die wir durch die Liebe Gottes wiedergezeugt sind, zu einer lebendigen Hoffnung. Und nun bitte ich dich, Frau, sagt er, weil das so ist, weil wir vom Vater ein Gebot empfangen haben, deshalb bitte ich dich nun, Kyria, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schreibe, nicht dass du denkst, ich bin der Verfasser des neuen Gebotes, nicht dass ihr meint, es wäre meine Meinung oder Überzeugung, nein, nein, dieser Johannes stellt sich ganz klar biblisch ein, das können wir hier ganz wunderbar erkennen, wie fein er sich hineinfügt in das Bild Gottes. Nicht er ist's, der dieses Gebot der Liebe gibt, sondern das, was wir von Anfang gehabt haben. Was haben wir denn von Anfang gehabt? Was der Herr Jesus im Anfang gelehrt hat, dass wir einander lieben sollen. Vers 5. Das hatten wir, das war das Ausgangselement der Lehre des Christus. Das war der Anfang des Neuen Testaments. Nicht mehr das Gesetz zu halten, sondern einander zu lieben. Johannes Evangelium Kapitel 13 schlagen wir kurz auf und da lesen wir den einen Vers 35. Da heißt es, Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird auch die Welt erkennen, nämlich alle, da ist auch die Welt drin. Und gerade die Liebe des Christus ist eine Angelegenheit als ein Zeugnis in der Gemeinde und auch in der Welt. Und daran sollen die Kinder Gottes gesehen werden, dass sie einander lieb haben. Denn die Liebe des Christus ist, die verbindet, die Liebe des Christus ist, die uns zusammenhält. Wenn es die Liebe unseres Herrn nicht wäre, wir wollten fragen, was könnte es dann schon sein? So lesen wir dann in Vers 6. Dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Wandelst du nach seinen Geboten? Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich wandle nach meinen eigenen Gutdünken. Wer Jesus lieb hat, wird ausschließlich und allein darin und daran erkannt, dass er das Gebot der Liebe Jesu aufnimmt und es wandelnd befolgt. Eines der gewaltigsten Zeugnisse Jesu ist nicht unser Mund, sondern unser Wandel. Und wir sollen so wandeln, als ob Gott uns beständig sieht, als ob Christus immer neben uns ist. Ich darf es hier sagen, als Kinder Gottes ist er sogar in uns. Und wenn Christus in uns ist, dann erlaubt der Herr Jesus, dann reißen wir uns ja viel mehr zusammen. Ist klar. Eine manche Szenerie würde nichts geschehen unter den Gläubigen, unter den Kindern Gottes. Ein manches Theater würde nicht sein, wenn Christus sichtbar in unserer Mitte wäre. Warum? Weil wir uns dann zusammenreißen würden. Ob unseres ungeistlichen Verhaltens. Aber deshalb, weil Gott uns beschenken will durch Glauben, sollte unser Wandel gezeichnet sein, auch in dieser Frage vom Glauben, weil wir wissen, dass Christus durch Glauben in unseren Herzen wohnt, so steht es geschrieben. Christus wohnt in unseren Herzen durch Glauben. Und wenn er in uns wohnt, sieht er auch alles. Jedes Theater. Er sieht auch das, was wir im Verborgenen tun. Auch das, was wir vor Menschen zurückhalten. Gott schaut auch ins Verborgene. Er sieht dein Herz. Er weiß, was darin ist. Und es ist notwendig, dass wir den Herrn Jesus bitten, Herr Jesus, schenke mir ein tiefes Verlangen nach dir, dem lebendigen Gott, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Wir müssen so beten, sonst kommt Christus nicht in uns. Und dann müssen wir ihn suchen, von ganzem Herzen. Die Problematik der Jesus-Nachfolge ist keineswegs eine Sache, ob es Christus kann, sondern ob wir wollen. Daran scheitert letztlich alles. Jedes einzelne Nachgehen in den Fußtapfen Jesu ist eine Angelegenheit, ob wir wollen. Ich kann es hier sagen, wenn wir nicht wollen, da kann sich die ganze Welt aufbäumen, da geht's schief, das ist klar. Und zwar deshalb, weil wir nicht wollen. Aber wenn wir wollen, da kann sich eine ganze Hölle aufbäumen, dann steht Christus hinter uns und er ist die tätige Kraft. Dann wird's gelingen, nicht durch uns, sondern durch unseren Herrn, der uns den Sieg gibt nach seiner Verheißung. Und sein Wort ist Ja und Amen. Da gibt's keinen Abstrich. Bei ihm ist keine Veränderung, sagt Gottes Wort. Jawohl, diese Veränderungen, diese Tändeleien, diese Unregelmäßigkeiten geistlicher Art sind bei uns Menschen zu finden. Und deshalb haben wir viel Versagen, oft Tiefgang. Viel Not, manche Bitternis, manche Gottesferne, manchen Mangel an Gemeinschaft mit unserem Herrn. Warum? Weil wir dem Feind zulassen. Wir dulden ganz prägnant Dinge, die der Herr uns nicht erlaubt hat, dem Feind zu gestatten. Das ist Jesus Nachfolge heißt ganze Auslieferung an ihm. Die Frage an uns ist, ob wir bereit dazu sind, ob wir es überhaupt wollen. Und dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Das ist das Gebot. Das Gebot ist dazu gegeben, dass wir darin wandeln sollen. Herr Jesus hat uns dieses Gebot der Liebe nicht gegeben, damit wir es wissen, sondern dass wir es tun. Dann braucht man es auch nicht zu wissen, wenn man es nicht tun soll. Aber weil wir es tun sollen, müssen wir es erst wissen. Wir müssen erst seinen Willen erkennen. Was will denn der Herr Jesus? Nun, er will, dass wir in seinen Geboten wandeln, dass wir sie tun sollen. So ist eigentlich alles klar. Nun sagt Gottes Wort und seine Gebote sind nicht schwer. Also haben wir jetzt nur noch Glaubenslöwen um uns, die fest Jesus bezeugen und Menschen zum Herrn führen. Wie soll es anders sein? Wir haben sein Wort, wir haben ihn, unseren Herrn, was sollte uns abhalten? Wir schlagen noch einmal Johannes 14 auf. Johannes Evangelium Kapitel 14 und lesen den einen Vers 15. Da hat der Herr Jesus einen Wunsch geäußert an seine Jünger, sagt auch uns. Wenn das Liebe, wenn nicht wer. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote. Wenn ihr mich liebet. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr daran gesehen, dass ihr meine Gebote haltet. Wenn ihr die Gebote nicht haltet, das Gebot seiner Liebe, denn unsere Jesus-Nachfolge ist der Ausdruck, dass wir Jesus lieb haben. Hast du Jesus lieb? Dann wird dieser sichtbare Beweis, den wir Christus geben, der sein, dass wir seine Gebote halten. Ich muss jetzt leider zur Seelsorge weg. Ich möchte die Geschwister bitten, sich rege zu beteiligen. Da liegen eine Menge Gedanken noch drin. Sie sind es wert, an Land gezogen zu werden. Sie sind es wert, im Lichte Gottes besehen zu werden. Wenn jemand sein Herz dem Herrn Jesus schenken will, hier vorn sitzen Brüder, wendet euch an sie. Die können euch nicht retten, aber die können euch den Weg zum Herrn Jesus zeigen. Das ist eine wunderbare Sache. Das muss man erlebt haben, wie der Herr Jesus ins eigene Herz hineinkommt. Und der Herr Jesus zieht ein, wenn wir ihm Raum machen. Machen wir ihm Raum, dann zieht Jesus Christus in unser Herzen ein. Nun dem Herrn befohlen.